Ich will auch gerne noch mal beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass ich heute Morgen hier sein kann, dass wir alle heute Morgen hier sind. Und ich bitte dich, Herr, dass du einfach ja, mir die richtigen Worte gibst, das zu sagen. Ich weiß, du willst reden, Herr, und ich bitte dich einfach, lass uns einfach dein Reden heute Morgen hören und dass wir einfach verändert werden, Herr, und dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, Herr. Und ich habe echt den Glauben, dass du heute reden möchtest und bitte ich um deine Gnade, Herr, dass einfach wirklich sich Dinge verändern, weil du da bist, Herr, und dass du dich einfach verherrlichst, Herr, und ja, einfach, dass zu deiner Ehre geschieht. Amen. Ja, ich will da eigentlich direkt anknüpfen bei Jeremia 31, denn ich hatte die ganze Zeit überlegt, wie ich heute anfange und es fiel mir nicht ein, aber jetzt habe ich den Anfang und ich will das nochmal lesen und ich glaube, das ist wirklich eine Verheißung für euch einfach. Ich will dich wieder aufbauen. Ja, du wirst aufgebaut dastehen, du Jungfrau Israel. Du sollst dich wieder mit deinen Handpauken schmücken und ausziehen in fröhlichem Reigen. Denn es kommt ein Tag, da die Wächter auf dem Bergland von Ephraim rufen werden. Macht euch auf, lasst uns nach Zion gehen, zu dem Herrn, unserem Gott. Denn so spricht der Herr, frohlockt mit Freuden über Jakob und jauchzt über das Haupt der Völker. Verkündigt, singt und sprecht, rette, o Herr, dein Volk, den Überrest Israels. Und das finde ich total passend einfach. Macht euch auf. Und hier ist auch die Rede, das hat mich gerade so berührt, von Wächtern, die auf dem Bergland rufen, das Volk rufen und sagen, kommt, kommt Leute, kommt herbei. Es gibt noch einmal eine Zeit, wo der Herr was tun wird und wo wir dabei sein dürfen. Und ich will einmal bei Jeremia bleiben, und zwar Jeremia 7, falls ihr mitlesen wollt, Jeremia 7. Ich will heute auch über Gemeinde reden. Das passt ja ganz gut. Und zwar möchte ich da mit Jeremia 7 anfangen. Jeremia 7,1. Dies ist das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging. Stelle dich in das Tor am Haus des Herrn und rufe dort dieses Wort aus und sprich, hört das Wort des Herrn, ihr alle aus Juda, die ihr zu diesen Toren hineingeht, um den Herrn anzubeten. So spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, bessert euren Wandel und eure Taten, so will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Verlasst euch nicht auf trügerische Worte wie diese, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Denn nur wenn ihr euren Wandel und eure Taten ernstlich bessert, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, wenn ihr die Fremdlinge, die Waisen und Witwe nicht bedrückt und an dieser Stätte kein unschuldiges Blut vergießt und nicht anderen Göttern nachwandelt zu eurem eigenen Schaden, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ist ein starkes Wort. Gott sagt hier an der Stelle, ihr kommt zum Tempel, und dann heißt es auch in einer anderen Übersetzung, und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn ist dies. Aber sie sind ja zum Tempel gekommen. Und trotzdem nennt Gott das Lügenworte. Wenn Leute sagen, also die sind da immer nach Jerusalem gekommen zum Tempel und haben gesagt, der Tempel des Herrn ist dies. Aber da kann man natürlich sagen, wieso, es war doch der Tempel. Und dann sagt aber Gott, warum er das Lügenworte nennt. Denn wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut macht, darum geht's dem Herrn und darum geht's ihm auch bei uns genauso. Ich fand das passend im Hebräischen, das Wort für Tempel ist eigentlich nur Gebäude. Der Herr hat gesagt, das sind nur das Gebäude, darum geht's überhaupt nicht. Es geht nicht um das Gebäude, dass ihr jeden Sabbat oder wir jeden Sonntag in ein Gebäude laufen. Das ist nicht das Ziel und das ist nicht der Tempel des Herrn, sondern der Tempel des Herrn ist, macht eure Wege gut. Ändert eure Taten, das ist der Tempel des Herrn und nicht geht in ein Gebäude jeden Sonntag. Und das ist genauso bei uns. Der Herr hat nichts davon, wenn wir jeden Sonntag hierher kommen. Das ist zwar gut und schön, ich sage auch nicht, dass es verkehrt ist, aber da hat der Herr nichts von. Aber wenn wir unser Leben ändern, dann hat der Herr was davon. Darüber freut sich der Herr. Und das ist nicht automatisch der Tempel des Herrn, wenn wir hier reinkommen und uns hier hinsetzen. Das ist nur das Gebäude, deswegen passt diese hebräische Variante da so gut, finde ich. Der Tempel des Herrn ist mehr als das hier eben zusammenkommen. Das ist zum Beispiel, dass diese Jungfrau wieder aufgebaut wird, dass die Gemeinde aufgebaut wird, dass einfach was passiert, dass unser Leben sich ändert. Das ist der Tempel des Herrn. Und man kann in die Gemeinde kommen und ganz viel hier sitzen und all seine Sachen mitbringen und dann hier sitzen und lächeln ganz viel, weil man ja immer lächelt in der Gemeinde, und dann wieder nach Hause gehen und dann nimmt man die ganzen Probleme wieder mit. Und das ist nicht der Tempel des Herrn. Und das war in Jerusalem genau das Problem. Die kamen dahin mit ihren Opfern und haben die toll dargebracht. Hier steht sogar, wenn ihr durch die Tore kommt, um den Herrn anzubeten, sogar das haben sie gemacht. Und trotzdem sagt der Herr, das ist ein Lügenwort, wenn ihr das Tempel des Herrn nennt. Weil ihr nur kommt und wieder geht und es sich nichts ändert. Und das ist auch unser Problem, glaube ich, in vielen Gemeinden, dass wir so sehr auf die Dinge schauen, die vor Augen sind, auf das Irdische. Wir schauen darauf, dass alles organisiert wird und alles am Laufen erhalten wird und die Dienste ausgefüllt sind, und vergessen das Wichtigere und vergessen die zentralen Dinge, die Gott wichtig sind. Spätestens seitdem Jesus gekommen ist, sind wir der Tempel des Herrn. Jeder, der hier sitzt, jeder, der sich für Jesus entschieden hat, ist ein Teil dieses Tempels. Und wenn wir zusammenkommen, das ist der Tempel des Herrn. Das sind nur die Gebäude hier. Und das ist, ich will euch das mal vorlesen im dritten Johannesbrief. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal entdeckt habt. Das ist der zweitkleinste Brief, glaube ich, oder der drittkleinste. Dritter Johannes. Vor der Offenbarung und vor dem Judasbrief, also erst Johannes, dann kommt Judas, dann kommt die Offenbarung. Und wenn ihr könnt, lest das bitte mit. Da steht drin, was wichtig ist, was wirklich wichtig ist in einer Gemeinde. Nicht die Organisation oder so, sondern dieser Brief ist echt erstaunlich. Ich habe den gelesen, habe gedacht, Mensch, das ist ja ganz andere Themen als über das, worüber wir oft reden in Gemeinde und so weiter. Okay, dritter Johannesbrief. Ich lese mal ab 1, das sind ja nur 15 Verse der Brief. Der Älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrheit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, auch an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohltun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gottes würdig ist. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ich würde mal an den Anfang da gehen. Ich lese gerne noch weiter im Brief. Der Älteste an den geliebten Gaius, den ich liebe in der Wahrheit. Das war wichtig zu der Zeit, ja? Dass man sich gegenseitig liebt. Der Älteste an den geliebten Gaius. So eine Sprache höre ich selten in der Gemeinde. Redet ihr so miteinander? Das ist normal, das ist biblisch, das ist der Tempel des Herrn. Darum geht es eigentlich. Diese Bezeichnung, geliebter Gaius, Agapetos heißt das griechisch, das ist die gleiche Bezeichnung wie der Vater im Himmel, ihr kennt das alle, als Jesus sich taufen ließ, dann kam die Taube herab auf ihn und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel, dies ist mein geliebter Sohn. Ja? So hat Gott der Vater mit Jesus geredet. Und so redet Johannes mit diesem Gaius. Das ist eine göttliche Liebe, ja, die dazwischen denen ist. Den ich liebe in der Wahrheit. Das sind Worte, die man nicht so oft hört, oder? Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrheit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Das ist scheinbar damals zeugnisgebend gewesen. Bei uns ist ja auch, wir haben ja auch ab und zu Zeugnis, dass der Herr uns versorgt oder so. Wir hatten heute auch das toll, ne? Wir wollten da hierher fahren und dann war da so ein komisches Rennen und dann war die Autobahn genau an der Stelle gesperrt, wo wir nicht rauf mussten und dann an der anderen Stelle, wo wir abgefahren sind, war sie wieder gesperrt. Das ist ein tolles Zeugnis. Aber Johannes sagt hier, da kamen Brüder und die erzählten von deiner Liebe. Also ich habe sowas in der Gemeinde noch nicht gehört. Und dann sagt Johannes, ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Was ist denn damit gemeint? Ich glaube nicht, dass er seine irdischen Kinder meinte, sondern er meinte diesen Gaius auch hier und viele andere. Die haben sich gegenseitig als Kinder und Brüder und Schwestern und weiß ich was nicht alles bezeichnet. Weil da eine Liebe zwischen denen war, die ist unglaublich. Und seine größte Freude, schreibt er, ist es zu sehen, dass seine Kinder in der Wahrheit wandeln. Er hatte eine göttliche Freude darüber zu sehen, dass der Gläubige, den er zu Jesus geführt hat, nach 2 Jahren von, weiß ich, der und der Sünde frei geworden ist. Dass er angefangen hat, dem Herrn zu dienen, das war seine Freude. Wahnsinn. Das war seine größte Freude, schreibt er, zu sehen, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln, dass sie nicht in Lügen leben, dass sie nicht in weiß ich was für Dingen leben, in Sünde, in Depression oder weiß ich, sondern dass sie in der Wahrheit wandeln. Das war seine größte Freude. Nicht, dass der Sonntag gut funktioniert hat und dass die Technik funktioniert hat, sondern dass sie in der Wahrheit wandeln, dass sie einander ihre Sünden bekennen, dass sie aufrichtig leben miteinander, dass sie nicht in einer Lüge leben und sagen, der Tempel des Herrn ist dies, komm hierher, lächeln ganz viel, gehen nach Hause und leben das ganze schreckliche Leben weiter, sondern dass sie in der Wahrheit wandeln, das war seine größte Freude. Und das finde ich auch, das ist eine Riesenfreude, wenn man erlebt, wie Menschen wirklich ihre Dinge in Ordnung bringen oder so. Das ist echte Freude und das ist echter Gottesdienst. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust. Das ist lieb, das sehe ich schon, das ist auch treu. Die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohltun, wenn du ihnen ein Geleit gibst. Und dann geht's auf der anderen Seite weiter. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet. Und damit nicht genug, er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Dem Demetrius wird von allen und von der Wahrheit selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. Auch wir geben Zeugnis dafür und ihr wisst, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben. Ich hoffe aber bald, dich zu sehen und dann wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir, es grüßen dich die Freunde, grüße die Freunde mit Namen. Dieser kurze Brief, der zeigt ganz, ganz viel, wie Gemeinde eigentlich sein sollte. Einmal, was ich schon gesagt habe, dieses Geliebte, ja, eine größere Freude habe ich nicht. Dann hier, in diesem nächsten Abschnitt, ich habe der Gemeinde geschrieben, wegen Diotrephes, keine Ahnung, wer das ist, aber der will gern der Erste sein und das waren Dinge, die wichtig waren, ja, dass man einander geliebt hat oder hier, dass man falsche Machtstrukturen oder so angeht, dass man Dinge anspricht einfach, dass man da nicht irgendwie die Decke des Schweigens drüber hüllt, sondern in Autorität auch hingeht und Dinge einfach anspricht, wenn da einer der Erste sein will, dass man mit dem auch redet und das klärt, ja, und nicht irgendwie einfach so lässt, wie es ist. Und dann kommt, finde ich, auch dieses Ende. Da muss ich viel drüber nachdenken, da heißt es im letzten Vers, Friede sei mit dir, es grüßen dich die Freunde, grüße die Freunde mit Namen. Und da müssen wir uns wirklich als Gemeinde, egal, es gibt ja, ich war schon in vielen Gemeinden, aber fragt euch selbst, seid ihr Freunde? Fragt euch das mal. Seid ihr Freunde? Es grüßen dich die Freunde mit Namen. Das ist, was die Bibel unter Gemeinde versteht. Da steht nicht, es grüßen dich die Mitglieder mit Namen oder die eingetragenen Mitglieder, sondern es grüßen dich die Freunde. Und das ist auch eine andere Basis für eine Gemeinde. Wenn man echt befreundet ist, ja. Wir haben auch einen Freund, und Sabine weiß direkt, von wem ich rede, weil das nicht schwer zu erraten ist. Und ich habe heute Morgen gedacht, wenn der jetzt hierher kommen würde, wenn er heute hier wäre, der würde vielleicht 5 Minuten reden und ihr wüsstet sofort, dass es mein Freund ist. Das wüsstet ihr sofort. Weil wir so Dinge miteinander erlebt haben, wirklich heftige Dinge, ne? Also wirklich den Herrn zusammen erlebt haben, die Gegenwart Gottes. Wir haben erlebt, wie Menschen geheilt und verändert werden. Und dadurch sind wir so zusammengewachsen einfach. Wir haben alles mit ihm geteilt. Und mittlerweile hat er auch Familie und das ist wirklich schön. Und das ist so eng, das ist Freundschaft, ne? Wir waren auch in einer Gemeinde zusammen in der Nähe von Kiel. Und wir hatten einen Hauskreis. Und in dem Hauskreis, also wir waren mit ihm zusammen in diesem Hauskreis, da sind richtig Dinge passiert, ne? Da ist wirklich was passiert. Da waren Durchbrüche. Wir haben den Herrn wirklich erlebt. Und das war so toll, dass die Gemeinde irgendwann angefragt hat, was ist denn da los bei euch? Und das kann ja nicht sein. Und wir müssen das alles mal kontrollieren, ob das auch so rechten Dinge sind. Und verrückt. Die waren richtig, man muss es einfach sagen, sie waren ein Stück neidisch einfach. Und das ist aber der Tempel des Herrn, der echte Tempel. Und das wünsche ich auch euch, dass ihr diesen echten Tempel entdeckt. Und seht einfach, was wichtig ist. Da habe ich auch eine schöne Stelle im 1. Mose 14. 1. Mose 14. Da geht es um Abraham. Da wird Lot wird entführt. Ihr kennt Abraham, Lot. Also Abraham und Lot ziehen ja zusammen aus Haran aus, weil Gott ihnen verheißt, das Land Kanaan verheißt. Und Lot ist der Neffe von Abraham und er zieht mit ihm und er wird dann entführt. Und das wird Abraham halt berichtet. Und das ist schon ganz interessant, wie die Bibel redet. Die hat eine andere Sprache als wir heute. Da heißt es nämlich, als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei. Lot war nicht der Bruder von Abraham. Lot war der Neffe von Abraham, ja. Und die meisten Bibeln übersetzen dann Neffe und als Anmerkung unten drunter wörtlich Bruder. Warum sagt die Bibel Bruder? Weil das so eine Nähe einfach ist zueinander. Ne? Die waren so nah aneinander, dass es nicht zählt, ob das nur der Neffe oder... Das muss man gar nicht so unterscheiden, sondern die gehörten zusammen. Und als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jene nach bis Dan. Und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hoba, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder zurück, auch Lot, seinen Bruder, und dann steht eben hier auch die Anmerkung, eigentlich seinen Neffen, und dessen Habe, die Frauen und das Volk, brachte er wieder. Und der Abraham hatte 318 Knechte, die alle in seinem Haus geboren waren, und die waren, also ich stelle mir nur diese Szene so vor, diese 318 Knechte, das war total seine Mannschaft, ne? Die sind mit ihm durch dick und dünn gegangen. In der anderen Übersetzung heißt es sogar, und er teilte sich in zwei Teile, Abraham. Also seine Knechte, die waren wie ein Teil von ihm, ne? Und er teilte sich in zwei Hälften und die eine Hälfte griff da an und die andere da. Und er konnte ja nur bei einer Hälfte sein, aber die andere hat so auf ihn gehört. Das war ein Haufen, ne? Und ich glaube, so sollen wir auch sein in der Gemeinde. Ein richtiger Haufen, der zusammengehört, so, ne? Und nicht so sonntags treffen und dann geht wieder jeder seinen Weg und lass mich bloß in Ruhe, sondern wirklich so eine Mannschaft, ein Haufen. So möchte der Herr. Das ist der Tempel des Herrn. dass wir uns Freunde nennen. Wenn wir mal ehrlich sind, ist ja so, wie soll ich sagen, der Gottesdienst immer so eine relativ steife Zeit, sage ich mal, ne? So einer sitzt vorne und oder steht vorn und sagt dann was und die anderen hören zu und alle versuchen leise zu sein und eben wenn man ein Baby hört, dann bitte lieber raus, soll ja nicht stören und so, ne? Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was der Herr sich gedacht hat. Dieses steife Programm, das wir hier haben. Ich möchte euch das zum Beispiel mal in der Apostelgeschichte zeigen. Ihr seht, es gibt viele Bibelstellen. Apostelgeschichte 20. Ich gebe euch echt einen Tipp. Nehmt euch eine Bibel oder Smartphone oder sonst was mit und lest mit, liebe Leute. Das gebe ich euch wirklich als Tipp. Sonst könnt ihr das gar nicht so nachvollziehen alles. Apostelgeschichte 20 ab Vers 6 lese ich mal. Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir uns 7 Tage aufhielten. Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Na, kann ich ja auch mal machen, bis Mitternacht. Ja, aber wisst ihr, da steht, und er unterredete sich mit ihnen. Das griechische Wort dafür ist dialegomai. Und da ahnt ihr schon, da kommt das Wort Dialog her. Er unterredete sich mit ihnen. Paulus war ein geistlicher Riese auf jeden Fall. Und er hat bestimmt sehr, sehr viel dialogisiert. Aber auf jeden Fall war das ein Dialog, ne? Da war nicht, und jetzt haben wir Gottesdienst und um 10 Uhr fangen wir an und Paulus, du bist dann um 10.20 Uhr dran und dann hast du Zeit bis 10.40 Uhr. So war das nicht. Er unterredete sich mit ihnen und das ging bis Mitternacht. Und das wäre doch auch schön, wenn wir sowas mal machen, oder? Wenn wir uns mal miteinander unterhalten. Das wäre doch toll. Die können auch dabei sein, die Kinder. Also das ist wirklich kein Hindernis. Ja, und dann weißt du auch, was passiert ist. Der wurde dann eben mal auferweckt. Und Paulus hat gesagt, jetzt hört auf zu labern, das ist doch keine große Sache, und hat weitergeredet. So war das damals in der Apostelgeschichte. Und das haben wir ja nicht so, das erleben wir ja nicht so zahlreich. Aber ich glaube, da können wir auch hinkommen. Wenn wir einfach uns begegnen gegenseitig, ja, und uns Freunde nennen, das finde ich ist wirklich ein starkes Wort. Jetzt hatte ich noch eine Stelle hier. Genau, wenn wir da schon sind bei der Apostelgeschichte, auch im Kapitel 20. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen. Und dann redet er ganz lang mit ihnen. Und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da weinten alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Und sie geleiteten ihn zum Schiff. Paulus war auf den Knien, die haben geweint miteinander. Das war kein förmliches Treffen. Leiterschaftssitzung und dann 5 Punkte und dann geht's los. Die haben geweint und dann steht im Kapitel 21, Vers 1, beginnt mit den Worten, als wir uns von ihnen losgerissen hatten. Also das erlebe ich nicht so oft, dass man sich losreißen muss voneinander. Also, es ist eher so ein Tschüss, bis nächste Woche. Ne? Die mussten sich losreißen voneinander. Das ist schon eine Formulierung. Und ich denke, wir können da auch hinkommen, aber natürlich verlangt das auch einen Schritt von uns. Ne? Da muss man schon einen Schritt rausgehen aus sich, aus seiner Passivität rauskommen. Aber ich glaube, das ist genau das, was ihr als Gemeinde braucht. Dass ihr aus eurer Passivität, aus der zweiten Reihe rauskommt und nach vorne kommt und sagt, ich mache auch mit. Ein bisschen Musik und ein bisschen hier und der Rest sitzt in der zweiten Reihe und guckt zu. Oder? Ich glaube, so funktioniert Gemeinde nicht. Und vielleicht wartet ihr auf etwas, worauf ihr nicht warten müsst. Weil ich glaube, der Herr hat euch alles gegeben, was ihr braucht. glaub nicht, dass ihr auf irgendwas warten müsst. Vielleicht wartet ihr auch auf jemanden. Und auch das, glaube ich, braucht ihr nicht. Soll ich euch mal was aus Jakobus vorlesen? Lese ich euch mal vor. Na, wo habe ich ihn denn jetzt hingetan, mein Jakobus? Jakobus 5. Die Bibelstelle sollte man auswendig kennen. Da ist eine Anweisung, was normal ist in einer Gemeinde, so wie der Johannesbrief. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Übrigens, ganz nebenbei, gehört jetzt nicht so zum Thema, da steht nicht, er gehe erstmal zum Arzt, lass ihn untersuchen, wenn das nichts nützt, dann kann er noch die Ältesten rufen, sondern er soll die Ältesten rufen. Das war, wie gesagt, ein bisschen nebenbei, das biblische Modell für Heilung. Da steht überhaupt nichts vom Arzt. Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Nicht kann, nicht soll vielleicht, würde schön sein, wenn und vielleicht im nächsten Jahr, sondern es wird. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und hier steht, ist jemand krank von euch, dann steht da nicht, er soll auf den Pastor warten. Ja? Da steht, die Ältesten, die habt ihr doch. Wenn ihr das Neue Testament durchforstet, dann werdet ihr wahrscheinlich nirgendwo finden, dass eine Gemeinde von einem Pastor geleitet wird. Werdet ihr nicht finden. Ihr wurde immer von Ältesten geleitet. Ja? Das wirklich nur mal so nebenbei, einfach als Gedanke, der mir so kam. Ich glaube, ihr habt alles, was ihr braucht. Ich glaube, ihr habt das alles schon da. Nur habt ihr vielleicht auf die falschen Sachen geguckt, was wichtig ist. Aber dem Herrn sind andere Dinge wichtig. Dem Herrn ist nicht wichtig, dass sonntags alles super läuft. Das ist dem Herrn nicht wichtig. Sondern, dass ihr hier steht, diejenigen, die im Glauben schon gewachsen sind, die schon was können, dass die eben in die erste Reihe kommen und denen helfen, die in der zweiten Reihe sitzen. Ja, und da braucht ihr nicht auf was warten. Wichtig sind solche Dinge, wie dass ihr Freunde seid. Das ist wichtig. Und dass ihr euch Geliebte nennt gegenseitig. Das zählt. Und der Rest zählt nicht. Und dann wird der Herr Dinge verändern. Ich lese euch noch was vor. Aus dem Petrusbrief. Also wenn du nochmal, also ich bin da ganz dankbar für. Ja, 1. Petrus 5. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr eure Bibel auch dabei habt und mitlest. Das ist wirklich wichtig, sonst entgeht einem einfach die Hälfte. Und zwar 1. Petrus 5, ab Vers 1. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Petrus schreibt diesen Brief nicht als Oberpastor oder Denominationschef oder so, sondern als Mitältester, an die Ältesten. Und das Schöne ist, dieses Wort Ältester in der Bibel ist eigentlich nicht die richtige Übersetzung. Eigentlich steht da im Griechischen Presbyteros, das heißt eigentlich Älterer. Die Älteren, die unter euch sind, die ermahne ich. Und ich werde gleich sagen, warum das wichtig ist. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichen Gewinnstrebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet auch ihr, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Und dann steht im Vers 5, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Und da steht eben eigentlich ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Und das ist, glaube ich, das, was Gott sich für Gemeinde gedacht hat. Eine Gemeinschaft von Jüngeren und Älteren. Und mehr nicht. Und da sind Ältere, die Vorbilder der Herde sind. Dann steht es nämlich weiter geschrieben, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Genau, und in Vers 30 nochmal zurück. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Es geht nicht darum, dass man jemanden hat, der über allen steht und alles beherrscht, sondern dass man Vorbild ist einfach nur. Und das ist eine ganz andere Struktur, wenn man einfach Vorbilder hat, die sich zum Beispiel hier vorne hinstellen, ja? Und denen, die sich vielleicht noch nicht trauen, ein Lied zu singen öffentlich oder so, dass sie das dann lernen und auch nachmachen einfach nur. Und so hat sich das Gott gedacht. Und dann ist das wie eine Familie und dann wird man auch zu Freunden und dann durchbricht man auch dieses starre, hier vorne muss einer stehen und da muss der Rest sitzen und passiv zuhören und ja nichts tun. Das ist wichtig, wenn wir wachsen wollen. Ich glaube, wenn man so im Gottesdienst sitzt und hört, dass da nicht viel bei rauskommt. Das glaube ich wirklich. Wenn man nichts tut, was sagt die Bibel? Dann ist der Glaube tot. Wenn ich sitze und zuhöre, ich reagiere, ist der Glaube tot. Und wenn ich Sonntag für Sonntag nur sitze und zuhöre, dann ist der Glaube toter als tot. Ja? Wenn man nichts tut, dann geht es nicht voran. Und auch ihr als Gemeinde genauso. Ihr müsst was tun, damit es vorangeht. Reagieren. Und dann ist es normal, dass wenn man einfach Sonntag hat, dass man einfach füreinander betet, ja? Oder eben wie es hier steht, seine Sünden bekennt und diesen starren Rahmen, diese Trennlinie hier mal durchbricht einfach. Sich unterhält miteinander. Ja? So passiert ja nichts. Ich stehe hier und rede ganz viel, ihr sitzt da und gleich ist vorbei und dann ist gut. Und dann haben wir es geregelt und dann geht jeder seinen Weg und fertig ist. Das ist nicht, was Gott sich gedacht hat. Das ist vielleicht das, was normal ist und das ist vielleicht die Struktur, die man überall findet und so muss es sein. Aber es geht ja nicht voran. Es geht ja nicht voran. Und ich glaube, Gott hat das sich so gedacht, ihr habt hier ein paar Leute, die vorangehen, die auch genauso gut predigen könnten. Das weiß ich, das ist kein Thema. Man muss ja nur sagen, was der Herr ihnen aufs Herz legt. Mehr muss man ja nicht tun, das tue ich ja auch. Ich bin kein ausgebildeter Pastor oder irgendwas. Fritz, der ab und zu kommt, ist kein Pastor. Frank ist kein Pastor. Wir sind alle keine Pastoren. Wir sind keine ausgebildeten Prediger. Wir sagen, was der Herr uns zeigt. Und das könnt ihr genauso. Und dann gucken die anderen und machen das nach. Ja, und so wächst man, so ist ja Raum für Wachstum. Wenn immer nur einer hier vorne steht und alles allein macht, wenn da Wachstum geschieht, da dreht er ja ab. Ja? So kriegt man Burnout, das ist kein Wunder. Wenn man allein hier vorne steht, alles macht und die anderen wie an der Milchflasche hängen und immer nur saugen und saugen, das ist ja klar, dass der irgendwann abdreht. Das ist ja logisch. Aber wenn sich Männer erheben, und sagen, was der Herr ihnen sagt, dann werden sich auch andere erheben und das nachmachen und toll finden und auch weitergehen. Ja? Ja, ich glaube, das ist wichtig. Ich will noch eine letzte Bibelstelle vorlesen. Da steht Jesus vor Pilatus, dem Statthalter von Jerusalem und so weiter. Und Pilatus war ja das Symbol für die weltliche Macht, sage ich mal. Das war ja der Machthaber dort in Jerusalem, also der römische Machthaber über Jerusalem. Und Jesus sagt zu ihm, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt oder nicht von hier. Und das gilt auch für die Gemeinde. Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. Und deswegen können wir es nicht mit Mitteln und Wegen und Strukturen dieser Welt bauen. Ich habe nichts gegen Organisation und so weiter. Aber sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und zu seinem Reich gehört es, dass man das wirklich erlebt, was da drin steht, dass jemand nach vorne kommt und seine Sünden bekennt und man betet für ihn und er wird frei. Und das alles mitten im Gottesdienst. Und das stört auch nicht, sondern das ist normal. Das gehört ja dazu. Bei Jesus war das ja so. Jesu erste Predigt, da hat er in der Synagoge geredet und dann war da ein Besessener. Und dann hat Jesus das unterbrochen, ist hingegangen, hat ihn geheilt. Und ich habe so ein Kinderbuch darüber für die Kinder, so eine Kinderbibel lese ich immer vor. Und dann steht da drin, nachdem er ihn geheilt hat, an Gottesdienst war nicht mehr zu denken. Wo ich halt denke, was ist denn dann Gottesdienst? Wenn das kein Gottesdienst ist, dass jemand mitten in der Predigt nach vorne kommt und Heilung braucht oder so, dann ist das ja nur ein Programm. Dann ist das ja gar nicht echt. Und so ist es doch oft, wenn wir ehrlich sind. Der Gottesdienst ist doch ein super Mittel, dass hier vorne einer steht und da hinten alle ihre Dinge für sich behalten können. Und ja, nicht mal darüber reden müssen, was sie wirklich bewegt. Das ist doch ein super Rahmen dafür, oder nicht? Irgendwie schon, ne? Nix Dialegomoi, sondern hier, schön, Chef, erzähl du und wir machen weiter. Und das müssen wir durchbrechen irgendwie. Wenn wir vorankommen wollen, müssen wir das aufbrechen. Auch jetzt, wenn jemand Gebet will oder so, dann lass uns das so einfach machen. Oder was auch immer. Oder wenn jemand was sagen möchte, weil der Herr sagt, du musst das jetzt mal endlich sagen, dann mach es doch einfach mal. Oder? Wäre doch gut. Ja. Gut, ich bin fertig.